Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3291. Sendung, der ersten im neuen Jahr 2018. Diesmal blicken wir vor allem voraus. Kommt sie in diesem Jahr, die Elbvertiefung? Wo wird gebaut? Welche Höhepunkte bringt das Kreuzfahrtjahr? Dies und mehr mit Dietrich Lehmann am Mikrofon. Moin. Kommt sie oder kommt sie nicht in 2018? Die Elbvertiefung, über die seit fast zwei Jahrzehnten gestritten und verhandelt wird. Kurz vor Weihnachten hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die letzten anhängigen Klagen abgewiesen. Und Wirtschaftssenator Frank Horch sah daraufhin die Elbvertiefung bereits auf den letzten Metern.
Ich will mich mal auf das Jahr 2018 nach dem jetzt erreichten Stand festlegen, dass wir im Jahre 2018 abhängig von den weiteren Dingen beginnen.
Vorsichtiger dagegen gibt sich Jens Meyer, der Chef der Hafenverwaltung HPA.
Es ist nicht seriös, heute einen Zeitplan zu veröffentlichen.
Ja, was denn nun? 2018 oder doch später? Klar ist, noch darf für die Elbvertiefung nicht gebaggert werden. Noch müssen Hamburg und der Bund die Pläne nachbessern in puncto Umweltschutz. Diese Nachbesserungen hatten die Umweltverbände NABU, WWF und BUND vor dem Bundesverwaltungsgericht erstritten. Manfred Brasch, Geschäftsführer des BUND, lächelt deshalb, wenn vom Beginn der Elbvertiefung 2018 die Rede ist.
2018 mag vielleicht ein Datum sein, was man ins Spiel bringen kann. Ich möchte nicht verschweigen, dass mir eine Pressemeldung von Ole van Beuys aus dem Jahre 2008 vorliegt, wo er genau das auch behauptet hat. Ende 2008 wird gebaggert. Ein sehr kompliziertes Verfahren und es geht hier um einen wirklich sehr gewaltigen Eingriff in die Elbe mit aus unserer Sicht verheerenden Folgen.
Die Elbe steht ökologisch nach dem Ausbau besser da als heute, verspricht der Wirtschaftssenator. Unter anderem, weil nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts der Schutz des Schielingswasserfenchels, einer stark bedrohten Pflanzenart, stark verbessert werden muss. Auf der Billwerde-Insel will die Stadt ein ehemaliges Wasserwerk renaturieren. Die Pläne dazu sollen in den kommenden Wochen vorgelegt werden. Aber das ist nur der nächste und noch lange nicht der letzte Schritt, so HPA-Chef Jens Meyer.
Wenn man einen Planergänzungsbeschluss einreicht oder Planergänzungsunterlagen einreicht, dann muss eine Planfeststellungsbehörde erstmal in aller Ruhe den Beschluss verfassen. Dann gibt es ganz normal wieder die Auslegung mit dem entsprechenden Begleitverfahren. Und dann hängt es immer davon ab, ja, wie viele Einwendungen kommen, wie lange dauert die Bearbeitung.
Unklar ist, ob die Umweltverbände anschließend erneut klagen. Theoretisch ist das möglich. Manfred Brasch.
Ob wir nochmal klagen werden, das hängt wirklich von der Qualität der Unterlagen ab. Ich begleite das Verfahren ja persönlich auch schon über 10 Jahre. Wir haben hier so viel Versprechungen bekommen, dass das europäische Naturschutzrecht beachtet wird und. Ich warte jetzt erstmal diese Unterlagen ab und dann werden wir mit unseren Juristen zusammen entscheiden, ob wir tatsächlich nochmal den Weg nach Leipzig suchen.
Klar ist aber, die Hafenwirtschaft wartet sehnsüchtig darauf, dass sie die Kunden des Hafens nicht weiter vertrösten muss in Sachen Elbvertiefung. Hafenkapitän Jörg Pollmann.
Zum einen ist es natürlich der vergrößerte Tiefgang, der einen wirtschaftlicheren Einsatz der Schiffe gewährleisten würde. Und zum anderen ist es aber deswegen ja bewusst nicht Elbvertiefung, sondern Fahrrinnenanpassung, weil neben der Vertiefung um einen Meter haben wir ja auch noch eine Verbreiterung des Fahrwassers mit da drin. Wir haben Probleme, die Schiffe immer aneinander vorbeizubekommen. Das heißt, ab bestimmten Maßen können wir keine Passagen, vereinfacht gesagt, zwischen Glückstadt und Hamburg mehr durchführen, weil die Schiffe einfach zu breit sind dafür.
Ein Problem, das sich angesichts neuer Megafrachter auf den Weltmeeren immer mehr verschärft.
Wir haben in den letzten Jahren die Situation gehabt, dass immer, dass zwar die Anzahl der Schiffe, die den Hafen anläuft, relativ konstant ist, aber dass die Anzahl der großen Schiffe kontinuierlich zugenommen hat. Und das erwarten wir eigentlich auch, dass sich das in 2018 so fortsetzt.
Vielleicht ist das Zweckoptimismus. Aber Gunter Bons, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg, ist zuversichtlich, dass 2018 doch das Jahr der Elbvertiefung wird. Und Bons ist in diesem Punkt ausnahmsweise mal auf einer Linie mit dem Wirtschaftssenator.
Wir hoffen, zum nächsten Weihnachten dann beschenkt zu werden.
Steht die Traditionsschifffahrt vor dem Aus? In den vergangenen Jahren, aber ganz besonders 2017, war das Schreckensszenario, das immer mal wieder die Runde machte. Grund dafür die neue Sicherheitsrichtlinie des Bundesverkehrsministeriums. Fast wäre sie schon unterschrieben worden. Dann aber haben sich Ende des Jahres Verantwortliche und Betreiber doch nochmal zu mehreren Gesprächsrunden getroffen. Dabei wurde nachgebessert. Zum Stand der Dinge und wie es jetzt weitergeht, Petra Volkwatzen.
Am Steg des Vereins Clipper im Harburger Binnenhafen ist es ruhig zurzeit. Die vereinseigenen Schiffe, sagt Nico Kern vom Vorstand, sind auf der Werft in Dänemark. Als Vertreter des Dachverbands der Traditionsschiffe GSHW war Nico Kern Ende vergangenen Jahres bei den Gesprächen im Bundesverkehrsministerium dabei. Danach sieht er heute längst nicht mehr so schwarz wie vorher.
Also die jetzige Gemütslage hat sich deutlich geändert. Es ist so, dass wir zwar noch immer große Bauchschmerzen haben mit dieser Verordnung, aber wir können damit leben.
Das Klima zwischen dem Bundesverkehrsministerium und den Betreibern hat sich verbessert. Nicht mehr der frühere Verkehrsminister Dobrindt, sondern der jetzige geschäftsführende Minister Christian Schmidt ist nun zuständig. Punkt für Punkt konnten die Schiffsbetreiber mit ihm und den Verantwortlichen von der Berufsgenossenschaft Verkehr die geplante neue Verordnung noch mal durchgehen.
Und es war möglich, in diesen Arbeitskreissitzungen viele Veränderungen in der Formulierung und in den Voraussetzungen der Verordnung noch anzupassen, zu verändern. Es sind auch viele Dinge geblieben, wie sie gewesen sind natürlich. Eine sehr deutliche Verbesserung ist, dass wir bei vielen Vorschriften auch die Möglichkeiten haben, Abweichungen zu treffen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn Sie ein über 100 Jahre altes Schiff haben, was ohne Schotten gebaut worden ist, müssen Sie jetzt keine neuen Schotten einbauen.
Auch Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim war bei den jüngsten Gesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium dabei. Viele Missverständnisse, sagt er, konnten ausgeräumt werden.
Es waren sehr viele pauschale Aussagen, die man eben auch anders deuten kann. Im Grunde waren es zum Teil Neuformulierungen der bereits bestehenden Passagen, einfach mit dem Wissen, okay, das hat Irritationen gegeben.
Ein Beispiel, die Höhe des sogenannten Schanzkleides oder der Reling.
Wenn ich einen Balkon habe, muss ich da auch einen Balkonke davor bauen und da wird natürlich irgendeine Höhe genannt. Nun habe ich aber zum Beispiel einen Ewer, der hatte ein Schanzkleid von 25 cm ursprünglich. Darauf wurde dann noch eine wegnehmbare Reling gesteckt, dann habe ich vielleicht 60 cm. Fällt natürlich vollkommen aus, dass man sagt, also jetzt schweißen wir da eine Reling in 1 Meter Höhe drauf, weil dann kannst du das Schiff nicht mehr fahren und das Denkmal ist versaut. Das wird auch so eingesehen und dann wird natürlich gefragt, wie könnt ihr euch denn Personensicherheit anders vorstellen? Muss man natürlich dann auch nochmal sagen, ja, pass mal auf, das Schiff geht ja nicht über See mit Gästen. Es wird auf der Elbe, wo es immer gefahren hat, fahren bis Windstärke 5 oder 6 im Sommer in geschützten Gewässern. Und dann ist das hinnehmbar.
Von Schiff zu Schiff individuell entscheiden. In den jüngsten Gesprächen, so Joachim Kaiser, habe das Verkehrsministerium nochmal zugesichert, dass das möglich ist. Für Streitfälle soll es künftig eine sogenannte Ombudsstelle geben. Aber nicht nur mögliche Umrüstungen an den Schiffen, auch die Anforderungen an die Crews war nochmal Thema bei den Gesprächen. Künftig wird von Ehrenamtlichen auf Traditionsschiffen die gleiche sogenannte Seedienstauglichkeit verlangt wie von Berufsseeleuten.
Es geht nicht darum, dass jedes Besatzungsmitglied eine Seedienstauglichkeit hat, sondern nur die sichere Mindestbesatzung. Ich bin ziemlich optimistisch, dass die meisten unserer jetzt schon tätigen Schiffsführer diese Prüfung überstehen werden und mit dem Zeugnis freudestrahlend wieder rauskommen werden.
Genauer geklärt ist nun auch, wie viel Zeit die Betreiber von Traditionsschiffen haben, sich auf die neue Verordnung einzustellen. Nico Kern.
Es wird jetzt also so sein, dass solange die bestehenden Zeugnisse laufen, die alte Sicherheitsrichtlinie Gültigkeit hat. Das heißt, ein Schiff, das also jetzt meinetwegen im Dezember 17 Zeugnisse bekommen hat, hat 5 Jahre Zeit, um die notwendigen Umbauten durchführen zu können. Das ist von Schiff zu Schiff sehr unterschiedlich natürlich. Das schwankt zwischen 50.000 Euro schätzungsweise bis hin zu 300.000, 400.000 Euro.
Umso wichtiger sei der vom Bundesverkehrsministerium angekündigte Fördertopf. Als nächstes wird der überarbeitete Entwurf nun noch den norddeutschen Bundesländern vorgelegt. Danach geht er auch noch mal nach Brüssel. Nico Kern vom Dachverband GSHW geht davon aus, dass die neue Verordnung noch in diesem Jahr in Kraft tritt. Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim kann sich gut vorstellen, dass es doch noch länger dauert. Wichtig ist ihm das Signal, es geht weiter, auch mit den neuen Regeln.
Wir werden weiter segeln und dampfen. Die Anforderungen werden natürlich höher sein. Es geht weiter.
800.000 Passagiere im vergangenen Jahr, in diesem Jahr noch einmal ein Zuwachs von rund 10%. Auch wenn Hamburg hinter Rostock-Warnemünde nur die Nummer 2 in Deutschland ist, der Kreuzfahrtstandort Hamburg kennt derzeit nur eine Richtung, aufwärts.
Damit wachsen wir deutlich über dem europäischen Trend von 5%, wenn man die gesamte Branche sich anschaut. Ich denke, es ist ein toller Erfolg und zeugt von einer guten Zusammenarbeit mit allen Partnern.
Sagt Jens Meyer, der Chef der Hafenverwaltung HPA. Und Sascha Rouget, die Chefin von CruiseGate Hamburg, der stadteigenen Gesellschaft für die Kreuzfahrt, freut sich über die hohe Auslastung der Terminals.
Also Hamburg hat sich als ganze Jahresdestination etabliert.
Heißt im Klartext, bereits wenige Tage nach Neujahr, am Freitag der abgelaufenen Woche, hat mit der Queen Victoria das erste Schiff der Saison in Hamburg festgemacht. Und erst an Silvester 2018 wird das letzte erwartet.
Wir haben einen neuen Reeder, das ist Viking Cruises, und wir haben 10 neue Schiffe.
Darunter ist etwa der Megaliner MSC Meraviglia mit Platz für mehr als 5.700 Passagiere. Ein Höhepunkt der Kreuzfahrtsaison, die Taufe der neuen Mein Schiff 1 beim Hafengeburtstag im Mai. TUI Cruises ersetzt die bisherige Nummer 1 durch einen Neubau mit Platz für rund 2.900 Gäste. Beim Hafengeburtstag werden gleich 10 Kreuzfahrtschiffe in Hamburg sein. Die drei Terminals kommen an ihre Grenzen. Erst recht, weil die Anlage in der Hafencity derzeit um- und ausgebaut wird. Hafenkapitän Jörg Pollmann.
Der Westplatz ist noch in Betrieb. Der Ostplatz, da findet jetzt auch schon der Aushub für die ganzen Bauten statt. Da werden viele 100.000 Kubikmeter auch über den Wasserweg jetzt entsprechend wegtransportiert. Da liegen also keine Kreuzfahrtschiffe mehr. Aber wir haben auch bei den letzten Cruise Days, ob das jetzt am Kirchenpower-Kai war oder in anderen Bereichen des Hafens, wo dann auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen wurden, um im Einzelfall dann ein Kreuzfahrtschiff hinzulegen.
Angesichts des Wachstums wird der Ruf nach weiteren Liegeplätzen für Kreuzfahrer lauter. Wirtschaftssenator Frank Horch.
Wir sind darauf vorbereitet. Wir könnten auch, wenn die Entwicklung weitergeht, uns weitere Liegeplätze im Hamburger Hafen vorstellen. In jeder Überlegung ist das mit enthalten. Aber meine erste Zielsetzung ist, dass wir eben die Effizienz der Liegeplätze weiter nutzen. Wir sind heute maximal an 2 Tagen der Woche in Altona oder eben in Steinwerder und zukünftig, wenn das Terminal fertiggestellt wird, auch in der Hafencity im Geschäft mit der Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen. Wir müssen die Effizienz steigern und die Woche hat 7 Tage. Und mein großes Ziel ist es, gemeinsam mit Reedereien unter all diesen Aspekten der größer werdenden Schiffe und eben auch der damit zusammenhängenden Wirtschaftlichkeit hier zu einer anderen Ablauforganisation kommen. Und dann würde schon die Frage nach zusätzlichen Plätzen kurzfristig nicht mehr so im Mittelpunkt stehen.
Was aber angesichts der steigenden Zahl von Schiffsanläufen immer drängender wird, ist die Frage, wie Abgase von Kreuzfahrtschiffen gesenkt werden können. Für einen Millionenbetrag hat Hamburg am Terminal Altona eine Landstromanlage gebaut. Die wird bislang aber erst von einem einzigen Schiff, der AIDA Sol, regelmäßig benutzt. Und das, obwohl es Anreize über das Hafengeld gibt, die eigenen Dieselgeneratoren an Bord abzuschalten. HPA-Chef Meyer.
Es ist schon so, dass wir jetzt mit der Europa 2 ja die nächsten Tests gemacht haben. Und es ist eben nicht so einfach, einen Stecker in ein Elektrogerät zu stecken, sondern ein Kreuzfahrtschiff, das muss eingestellt werden auf die entsprechende Anlage. Und wir sind aber zuversichtlich, dass es in Zukunft auch mehr Kunden nutzen werden. Und ich glaube, es wird wichtig sein, dass entlang einer Reise eines Kreuzfahrtschiffes, dass man überall den gleichen Standard hat, dann wird Landstrom sich auch stärker durchsetzen. Wir sehen es in Spanien, wo jetzt die Entscheidungen gefallen sind, dass die Häfen in Landstrom investieren sollen.
Zudem wird Ende des Jahres das weltweit erste große Kreuzfahrtschiff in Hamburg erwartet, das ausschließlich mit dem vergleichsweise umweltfreundlichen Flüssiggas angetrieben wird, die AIDA Nova. 2 Schiffe, die während der Hafenliegezeit ihre Generatoren mit LNG betreiben, gibt es bereits. Wie kommen Schiffe sicher in den Hamburger Hafen, wie sicher wieder hinaus und wie liegen sie in der Zeit in Hamburg und können problemlos be- und entladen werden? Das sind Fragen, mit denen sich das Oberhafenamt unter Hafenkapitän Jörg Pollmann beschäftigt. 2018 stehen für ihn die immer größer werdenden Schiffe, besonders die immer größer werdenden Containerfrachter, im Mittelpunkt. Beispielsweise, wenn es darum geht, wie diese Schiffe festgemacht werden.
Also wenn die Schiffe größer werden, dann wird natürlich auch die Windangriffsfläche der Schiffe größer. Länger und dann auch höher, die stauen ja die Container auch immer höher aufeinander. Damit ergibt sich eine größere Windangriffsfläche und aus der größeren Windangriffsfläche ergeben sich höhere Kräfte, die über die Leinen auf die Poller übertragen werden. Und da sind wir jetzt dabei, auch mal uns anzugucken, bis zu welcher Belastung können wir denn eigentlich die Poller belasten.
Dafür gibt es zwar bereits internationale Vorschriften, aber die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Poller, mit denen Megafrachter festgemacht sind, auch bei starkem Sturm besser als erwartet standhalten.
Jetzt ist natürlich für uns interessant, wo ist denn eigentlich die Belastungsgrenze? Und da sind wir dabei jetzt mit dem Programm, in 3 verschiedenen Poller-Systemen, die wir im Hafen verbaut haben, mal wirklich zu gucken, bis zu welcher Grenze kann man sie belasten, ab wann gibt es wirklich, kommt es zu strukturellen Schäden? Und davon muss man natürlich dann noch die Sicherheitsmarge wieder abziehen und kann dann ermitteln, bis wohin kann man die Poller belasten. Und entweder wir kommen zu dem Ergebnis, jupp, alles ist gut, oder aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, wenn die Schiffe größer werden und insbesondere ja im Moment höher werden, weil sie die Container immer höher stauen, müssen wir gegebenenfalls neue Poller setzen oder kommen wir mit den Pollern aus, die wir zur Verfügung haben?
Dabei hilft auch ein neues, bislang weltweit einmaliges Computerprogramm, das die Hafenverwaltung HPA mitentwickelt hat. Mithilfe des dynamischen Vertreuprogramms lassen sich die Kräfte, die auf ein Schiff und auf Leinen und Poller wirken, genauer als je zuvor berechnen.
Ab einer bestimmten Stärke hat man auch die Situation, dass auch die Leinen dann nicht mehr wirklich tragen oder sie könnten in die Probleme kommen, dass die Leinen reißen. Und auch da wird heute schon entweder von den Schiffen oder aber auch von uns verfügt, dass dann in diesen Situationen Schlepper an das Schiff rangehen und dann nochmal das Schiff gegen die Kaimauer drücken, um auch da die Leinen zu entlasten.
Fragen, die umso drängender werden, weil die Reedereien MSC und CMA CGM erst vor wenigen Wochen eine neue Bestellrunde eingeläutet haben für noch größere Containerfrachter. 22.000 Standardboxen sollen diese Schiffe fassen. Ob und falls ja, wann diese Frachter auch nach Hamburg kommen? Hafenkapitän Jörg Pollmann hält sich bedeckt.
Wir sind mit Reedern im Gespräch, die jetzt entsprechende Überlegungen angestellt haben und die jetzt auch bauen wollen, sind mit denen auch in einem intensiven Austausch zu den Daten. Was bedeutet das? Wie lang, wie breit, wie hoch, welcher Antrieb, welche Manövrierfähigkeit? Das werden wir wie in der Vergangenheit auch dann jetzt für 2018 mit den Reedereien klären, um dann gegebenenfalls auch in die Simulation zu gehen, also heißt im Schiffsführungssimulator wirklich durchzufahren, unter welchen Bedingungen Wind, Tide, wie viel Schlepper, welche Tidezeiten wir die Schiffe hier richtig sicher rein und raus bekommen.
Gebaut wird allerdings auch im Hafen, nicht nur an Land. Nachdem die neue Klappbrücke über die Rete vollständig in Betrieb ist, wird die alte Hubbrücke in diesem Jahr abgerissen. Dann können noch breitere Frachter die Rete passieren.
Dann haben wir die Großbaustelle mit der Katwijk-Brücke, die natürlich jetzt langsam Fortschritte macht. Und ansonsten haben wir viele kleine und mittelgroße Baustellen im Hafen, die wir in das Verkehrsablauf mit einnehmen. Und wir freuen uns ja darüber, dass was gemacht wird. Das ist nicht, oh Gott, noch eine Baustelle. Klar ist das an der einen oder anderen Stelle für die Verkehrsteilnehmer auch eine Beeinträchtigung, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass wir uns auch auf neue Anforderungen hin einstellen und dass wir damit langfristig auch die Weiterentwicklung des Hamburger Hafens gewährleisten.
Segelboote auf der Alster, was für uns ganz selbstverständlich zum Hamburger Stadtbild dazugehört, war vor 150 Jahren noch was ganz Neues. Damals gründete sich, ganz genau am 8. November, der Norddeutsche Regattaverein. Das heißt, in diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert beim NRV. Und davon sollen nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern alle Hamburger etwas mitbekommen. Sehenswerte Regatten gehören ebenso zum Jubiläumsprogramm wie ein Jedermannssegeln im August. Petra Volkwarzen.
Der Ort macht seinem Namen alle Ehre. Vom neuen Clubhaus des NRV an der schönen Aussicht ist der Blick auf die Alster tatsächlich fantastisch, selbst an einem grauen Wintertag. Zu Beginn der Vereinsgeschichte war der Norddeutsche Regattaverein noch nicht hier, sondern an der Lombardsbrücke zu Hause, erzählt der heutige Vereinsvorsitzende Andreas Christiansen. Der NRV hat das Alstersegeln entscheidend mitbegründet. Vom Regatta- und Freizeitsport, wie wir es heute kennen, war Segeln damals allerdings noch weit entfernt.
Das Segeln damals war eigentlich zweigeteilt. Das eine war Arbeitssegeln und das andere war Herrensegeln. Damen wurden nicht gesegelt und Herren segelten damals in gebügelter Hose mit gebrachster Mütze.
Heute, 150 Jahre später, hat der Norddeutsche Regattaverein rund 2000 Mitglieder. Auch eine große Kinder- und Jugendabteilung gehört dazu. Im Jubiläumsjahr gibt es unter anderem einen Senatsempfang im Rathaus und sogar ein Jubiläumskonzert in der Elbphilharmonie. Dazu jede Menge Regatten. Zum Beispiel für die Klasse, in der auch Johann Wilhelm von Eicken mitsegelt und die ein besonderes Markenzeichen des NRV ist.
Der Drachen ist eine königliche Klasse, ist nicht mehr olympisch, aber begeistert alle Segler. Wir segeln hier jede Woche auf der Alster Donnerstag und das ist eine der größten Attraktionen unseres Clubs.
Zum Vereinsjubiläum veranstaltet der NRV die internationale deutsche Meisterschaft für Drachen, unter anderem auch mit einem sogenannten Rennen der Legenden.
Das sind prominente Namen wie Jochen Schümann zum Beispiel, Roland Gebler, Uli Lieber, Achim Griese. Man muss sich die Alster vorstellen, wenn normalerweise 40 Drachen dort segeln, dann ist sie eigentlich schon voll. Wir erwarten, dass wir etwa 80 bis 90 Meldungen bekommen. 1. bis 5. August kann ich nur jedem empfehlen, sich etwas Zeit zu nehmen, um auch zuzugucken, denn sie können von jeder Uferseite eigentlich wunderbar zu gucken.
Bei einem weiteren Programmpunkt zum 150. Vereinsjubiläum liegt Teil 1 schon hinter den Seglern. Die sogenannte Atlantic Anniversary Regatta führte von Lanzarote aus in die Karibik. Johann Wilhelm von Eicken war mit Schiff und Crew dabei.
Wir waren 13 Personen anscheinend, davon waren 370, drei waren 50 Jahre alt und der Rest war unter 30 junge Bengels. Wir hatten vor, das alles mit 13 Tagen abzutun. Leider ging das nicht. Wir haben 18 Tage gebraucht, weil wir leider in drei Flautenlöcher, wo wir eben einfach einen ganzen Tag geparkt haben, jeweils nicht. Und da kannst du nichts machen, nicht?
Im Sommer geht es von Bermuda aus zurück nach Hamburg.
Am 8. Juli kommt dann Westbound. Die werden dann 3.400 bis 3.600 Meilen segeln, bis sie in Cuxhaven ankommen. Und dann hoffen sie, dass sie bei der Elbphilharmonie entsprechend enthusiastisch empfangen werden.
Aber auch für die jüngsten Segler hat das NAV-Jubiläumsjahr was zu bieten. Nicola Palo organisiert die Jugendabteilung im Verein.
Das ist das Hamburger Jugendseglertreffen. Diese Veranstaltung hat in den letzten Jahren immer im Hamburger Segelclub stattgefunden. Und der Hamburger Segelclub war so nett und hat uns für das Jubiläumsjahr die Veranstaltung abgetreten. Es werden mehrere Bootsklassen am Start sein. Wir rechnen damit bis zu 200 Kindern und Jugendlichen.
Und dann ist da noch Segeln für jedermann. Wir segeln Hamburg, heißt es am 24. August. Ob Hamburger oder Tourist, jeder, der Lust hat, kann eine Runde mitsegeln auf der Alster im Segelkutter.
Der Kutter ist ein sehr traditionsreiches Boot. Der NAV hat mittlerweile leider keine Kutter mehr, keine eigenen, aber gehört einfach dazu. Wir werden mehrere Kutter zur Verfügung haben und segeln einfach ringsrum um die Alster. Man wird an jedem Steg zuspringen können, am nächsten Steg wieder aussteigen oder man segelt eine ganze Runde mit. Das wird eine ganz, ganz offene Veranstaltung sein.
Lange haben sie sich beim Norddeutschen Regattaverein auf das Jubiläum vorbereitet. Nun freuen sich alle, dass es in diesem Jahr endlich losgeht.
Man freut sich. Wir hoffen, dass dann alles gelingt, wie wir es gedacht haben und sind guten Mutes.
Es ist eine Riesenplanung vorausgegangen und jetzt wollen wir das ernten.
Wir freuen uns als Team, hoffen auf einen tollen Sommer, aber egal wie, wir nehmen, wie es kommt und sind vorbereitet.
Der Norddeutsche Regattaverein, kurz NRV, an der Alster, feiert sein 150. Jubiläum. Ein maritimes Ereignis, das Hamburg in diesem Jahr prägen wird. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit dem Ausblick auf das Jahr 2018. Und wie schon in den vergangenen Jahren hofft nicht nur der Terminalbetreiber Eurogate darauf, dass es grünes Licht für die Westerweiterung gibt, für ein riesiges Projekt zum Hafenausbau Richtung Bubendeiufer. Deshalb die Frage jetzt an Wirtschaftssenator Frank Horch: Wann geht's denn endlich los mit dem schon seit mehr als einem Jahrzehnt geplanten Hafenausbau?
Es ist nicht so, dass die Westerweiterung in den letzten Jahren total brachgelegen hat. Wir sind intensiv in das Planfeststellungsverfahren eingestiegen. Wir haben im Jahr 2017 die Planfeststellung zu Ende gebracht, sind jetzt eben in der öffentlichen Auslegung und bemühen uns sehr intensiv in der gesamten Lage des Hamburger Hafens, dieses Planfeststellungsverfahren zum Abschluss zu bringen. Und damit würde eben auch das Ansinnen von Eurogate, aber auch in ganz spezieller Art unser Ziel, eben weitere Großschiffliegeplätze gerade in diesem geografisch günstig gelegenen Bereich auch in nächster Zeit zu realisieren, weil das eben auch kurzfristig bei weiteren Handicaps, die wir beispielsweise mit der Kölbrandbrücke haben, einen weiteren Liegeplatz oder Liegeplatzmöglichkeiten insgesamt enthalten würde.
Ein Potenzial kann man ja durchaus sehen im südlichen Bereich von Steinwerder. Dort liegt, seitdem Bus und andere Hafenfirmen ja schon abgezogen sind, einiges brach. Vergangenen Jahr hat durchaus für Diskussionen im Hafen gesorgt, dass sich chinesische Unternehmen dafür interessieren. Geben Sie denen das jetzt?
Nein, das ist ja auch nicht die Zielsetzung dessen gewesen, was wir dort gemacht haben. Wir haben uns alle eben die Frage stellen müssen in der Logistik, in der Schifffahrt, auch in den angesprochenen Dingen der Schiffsgrößen und der Allianzen haben sich dramatische Veränderungen aufgezeigt, die in jüngster Zeit eben auch zu Veränderungen in den hafentechnischen Abläufen führen. Und da wir gesagt haben, wir wollen uns hier weltweit informieren, ist dieser Ideenwettbewerb ausgeschrieben worden. Dieser Ideenwettbewerb ist abgeschlossen. Wir haben viele Anregungen bekommen. Aber damit ist überhaupt kein Priorität gegeben, dass dieses jetzt so in die Umsetzung kommt. Da sind wir jetzt als Auftraggeber an die HPA dabei, dieses zu erarbeiten, aus dem Konzept eben eine vorlagereife Vergabestudie vorzulegen. Und die wollen wir eben im Jahre 2018 entsprechend unter einer gesamtheitlichen Abstimmung auch mit dem Hamburger Hafen, mit unseren Hauptakteuren im Hamburger Hafen auf den Weg bringen.
Wenn man über Wirtschaft redet, auch noch über Hafen, dann kommt man an diesen Begriffen wie Industrie 4.0, Digitalisierung eigentlich nicht mehr vorbei. Viele sorgen sich, dass das vor allen Dingen Arbeitsplätze kostet, dass es ja den Hafenarbeiter in diesem Sinne nicht mehr geben wird. Wenn Sie mal den Blick nach vorne werfen, in 10, 20 Jahren, gibt es dann diesen traditionellen Hafen, dem, wie wir ihn heute kennen, der ja auch voll von Menschen geprägt ist noch?
Das sind epochale Entwicklungen, die der Hafen auch nicht jetzt erst erfährt, sondern gerade der Hafen auch in den letzten 30, 40 Jahren schon erfahren hat. Wenn wir uns Bilder anschauen, wenn wir uns Hafenumschlagtätigkeiten betrachten, dann haben wir dramatische Veränderungen heute schon. Wenn wir das mal unter dem Mantel der Beschäftigung sehen, so haben wir damals, ich sage es nur mal, im Grundsätzlichen 150.000 Beschäftigte im gesamten Hafenbereich und der Zulieferindustrie gehabt. Die haben wir heute auch noch, aber eben unter anderen Qualifikationen, unter anderen Gesichtspunkten der Automatisierung. Ein Beispiel dafür ist das Containerterminal CTA, wo ja heute vollautomatische Prozesse an der Kaikante und auf dem Terminal selber stattfinden. Das Ganze nimmt jetzt in der weiteren Entwicklung, was Industrie 4.0 Prozesssteuerung angeht, Kommunikationswege betrifft, auch eben in der Erreichbarkeit des Hamburger Hafens eine nächste Dimension ein. Und ich sage, man muss dieser ganzen Situation sehr ernsthaft ins Auge schauen. Und wenn wir hier einhergehen mit prozessverändernden Abläufen und gleichermaßen auch Ausbildung und Beschäftigung mit im Auge haben, dann bin ich der Meinung, dass zwar einige Arbeitsplätze wegfallen, aber andere in stärkerem Maße dazugewonnen werden. Die Chancen, auch Arbeitsplätze, neue Produktionshintergründe, neue innovative Ansätze zu finden, ist wenigstens so groß und ich glaube sogar größer, dass hier alle Chancen genutzt werden müssen.
Sagt Wirtschaftssenator Frank Horch im Hafenkonzert zum Start des Jahres 2018. Gut zwei Jahre ist es nun her, dass sich viele im Hamburger Hafen über einen warmen Geldsegen freuten. 120 Millionen Euro hat der Bund zugesagt für ein deutsches Hafenmuseum und für die Rückkehr und die Sanierung des historischen Rahseglers Peking aus New York. Bei der Peking gehen die Arbeiten in Riesenschritten voran. Auf der Peterswerft in Wewitzfleet ist zwar wenig von der Peking zu sehen, aber unter Planen wird viel gearbeitet. Farbe aus 100 Jahren muss runter, so Joachim Kaiser, Vorstand der Stiftung Hamburg Maritim. Das Schiff wird komplett gesandstrahlt, innen und außen.
Das wird mit Sicherheit bis Ende Januar dauern, vielleicht in den Februar hinein. Ist ein Riesenjob. Dann gibt es noch mal einen wahrscheinlich nicht so schönen Moment, wo man sich das Ganze dann, was übergeblieben ist, noch mal ansieht, um dann festzustellen, oh Gott, da ist ja auch noch was, was wir gar nicht gewusst haben oder nicht geahnt haben. Das ist regelhaft so bei solchen Projekten.
Klar ist aber schon jetzt, der mehr als 100 Jahre alte Rumpf der Peking ist nicht so marode wie befürchtet. Als das Schiff im Frühsommer in New York startete, gingen die Fachleute noch davon aus, dass das komplette Unterwasserschiff erneuert werden muss. Inzwischen ist klar, der größte Teil kann erhalten werden. Nur im Bereich der Wasserlinie müssen die meisten Platten ausgetauscht werden.
Es ist ja schon mal gemacht worden in den 70er Jahren in England, in Nietbauweise, aber leider aus weniger gut geeignetem Material. Ist alles schon wieder durchgerottet, auch mangels Anstrichen und wegen der Durchrostung, die innen stattgefunden hat, weil die Decks ja alle schon kaputt waren und durchleckten. Ja, das Schiff hat sehr gelitten, aber wir konnten eben in sehr intensiven Untersuchungen das Maß der Reparaturen doch nochmal deutlich nach unten korrigieren, weil wir natürlich nicht ohne Not genietete historische Substanz, insbesondere im Überwasserschiff, opfern wollten, bloß damit man eine 12 mm starke schiere Platte hat. Das ist ja für ein Schiff, das nur ein Auflieger ist, nun auch nicht mehr nötig.
Während die Sanierung der Peking rasant voranschreitet, geht es beim Hafenmuseum, zumindest sichtbar, noch gar nicht vorwärts. Bislang ist unklar, wo das Museum entstehen soll. Bei den 50er-Schuppen, dem eigentlichen Favoriten, scheint derzeit ein Neubau nahezu ausgeschlossen.
Der Grund: In unmittelbarer Nähe liegen gleich drei sogenannte Störfallbetriebe, so Börries von Notz, Alleinvorstand der Stiftung Historische Museen Hamburg.
Ein Störfall ist, wenn zum Beispiel ein solcher Betrieb brennt, in dem gefährliche Stoffe gelagert werden. Dann entstehen Gase und Nebel. Wir hatten das ja auch in den vergangenen Jahren, dass das schon mal vorkommt und passieren kann tatsächlich. Das ist ein solcher Störfall. Und dann muss man eben die Menschen, die bei einem zu Besuch sind, vor dieser unmittelbaren Gefahr schützen können.
Was aber bei den historischen 50er-Schuppen kaum möglich erscheint, so von Nutz. Was bleibt, ist der kleine Grasbrook, wo der Hafenbetreiber Hala gerade erst sein Überseezentrum geschlossen hat und wo in den kommenden Jahren tausende neue Wohnungen und Gewerbebetriebe entstehen sollen. Und der Standort wäre gut angebunden an den öffentlichen Nahverkehr über eine neue U-Bahn, so Kultursenator Carsten Broster.
Der Standort Grasbrook ist zum einen, wird er verkehrlich wunderbar erschlossen sein, und zum zweiten habe ich dort die Möglichkeit, das Museum in einen sich neu entwickelnden, lebendigen Stadtteil zu integrieren und damit natürlich auch ein Umfeld zu schaffen, das einerseits hafennah ist, andererseits aber auch eine städtische Umgebung haben wird und sich daraus durchaus spannende Nutzungs- und Wechselbeziehungen ergeben können.
Denkbar für Broster auch, ein Neubau auf dem kleinen Grasbrook und die historischen 50er-Schuppen werden gemeinsam als deutsches Hafenmuseum betrieben, verbunden mit einem Barkassenshuttle.
Zeitplan ist jetzt so, dass die Stiftung Historische Museen den Bauvorbescheidsantrag stellt. Der dauert nach Auskunft der Behörden roundabout 3 Monate, sodass wir mit der Studie, die synchronisiert erstellt werden sollen, dann hoffentlich zum Ende des ersten, Beginn des zweiten Quartals die Ergebnisse vorliegen haben, die dann in die Diskussion geben werden und dann zu einer Entscheidung kommen werden.
Joachim Kaiser von der Stiftung Hamburg Maritim, der die 50er Schuppen gehören, ist zwiegespalten. Wichtig ist ihm vor allem, dass die Sammlung mit dem Stückgutfrachter Bleichen und anderen Schiffen erhalten bleibt und zumindest ein Teil des deutschen Hafenmuseums wird.
Was nützt es, solche Schuppen zu erhalten und Kräne und Eisenbahnen und was wir nicht alles gesammelt haben hier? Und dann guckt man über die Kaikante und liegt da nur eine Schude. Deswegen haben wir die Bleichen, dieses große Abenteuer auf uns genommen und da ja auch beträchtliche Beträge im Lauf von 10 Jahren investiert. Wenn das dann im Grunde als solitäres Projekt ohne Hafenmuseum plötzlich dastehen würde, dann hätte ich ein Problem. Das muss ich ehrlich sagen. Das aber sieht ja im Moment doch nach einer Lösung aus, wo man sich auch bemüht, unsere Belange und unsere Vorarbeiten A zu würdigen und B einzubinden.
Im Sommer soll nun immerhin der rechtliche Rahmen geklärt sein, ob tatsächlich bei dem 50er-Schuppen ein Neubau unmöglich ist oder ob es vielleicht doch noch eine Chance gibt. Das war die 3291. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes. Das bringt das neue Jahr, der Hafen 2018. Tschüss für heute, sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.